Mal sehen, wer nach dieser Predigt es schafft, den Zusammenhang von Lied und Predigt herzustellen. Ich habe in dieser Woche eine Studie über Pflanzenwachstum im Winter gefunden, die mich etwas überrascht hat. Sorry, ich muss erstmal für Symmetrie sorgen. So. Ich mag es, in der Mitte zu stehen hier. Also, ich habe eine Studie gefunden über Pflanzenwachstum im Winter, weil ich in der Schule noch gelernt habe, dass im Winter bei den Pflanzen im Boden Stillstand herrscht. Das heißt, das, was wir an den Zweigen oder Ästen oben sehen, nämlich nichts, ist genau das, was auch unter der Erde passiert. Allerdings hat die Uni Antwerpen das Ganze widerlegt und diese Annahme einfach hinterfragt und festgestellt, dass es sehr wohl Wachstum gibt, wo wir keins sehen. Wer es von hinten sehen kann, in der unteren schematischen Darstellung, sieht man in drei verschiedenen Zeitabschnitten, September, November und März, also verschiedene Zeitepochen und auch verschiedene Temperaturbereiche, dass da tatsächlich was passiert. Nämlich links Wurzel, rechts ist der Stamm, sieht man immer so, Stamm und Wurzel, ne, auf der einen Seite, dann das nächste, dann dasselbe im November und dasselbe im März. Und dann gibt es diese lila Zellen, schematisch dargestellt, und dann noch die gelben und die orangen. Und die gelben und die orangen, das sind die, wo man Wachstum festgestellt hat. Das heißt, wenig überraschend, im September, da ist noch ziemlich viel Wachstum da. In den Wurzeln, auch im Stamm selber. Trunk ist der Stamm. Und dann im November, wo es wirklich kälter wird, wo die Blätter schon abgefallen sind bei den meisten Laubbäumen, es geht um heimische Laubbäume Mitteleuropas, dort sieht man trotzdem noch in den Wurzeln Zellen, die gerade wachsen. Und dann im März, zum Ende der Winterzeit, wo man sagt, hey, da dürfte eigentlich da gar nichts passiert sein, gar nicht viel passiert sein, wegen niedriger Temperatur und so weiter, gibt es trotzdem noch Zellen, die wachsen in der Wurzel. Und das ist für mich eine richtig coole Aussage. Das heißt, wenn wir Stillstand sehen um uns herum in der Natur, unten ganz in der Tiefe, da passiert wirklich was. Jetzt stell dir vor, du bist ein Baum, der so seine Äste und Zweige in alle möglichen Richtungen gestreckt hat und du trägst Verschiedenes. Manchmal stehst du in voller Blüte da und manchmal siehst du aus wie ein Baum im mitteleuropäischen Winter. Da ist kein Grün dran, wenig Hoffnung, da sind keine Blüten dran und so weiter. Und trotzdem trägst du trägst die Äste, du trägst die Zweige und in deinem Leben trägst du noch einiges mehr. Du hast Menschen auf dem Herzen, die du trägst dein Leben, du trägst in gewisser Weise unsere Gesellschaft mit. Vielleicht trägst du deine Familie, vielleicht musst du Eltern tragen, vielleicht Kinder, Partner, Ehrenamt, was auch immer, unsere wirtschaftliche Situation, politische Situation. In gewisser Weise lastet das irgendwie auf dem Baum, auf deinem Lebensbaum. Und dieser Baum braucht Nährstoffe, der braucht Kraft, um weiter tragen zu können. Ihr wisst, wie es aussieht, wenn Bäume verdorren, wenn sie an ihrem Standort plötzlich herausgefordert sind, wenn Straßenbäume kein Wasser mehr bekommen. Jeder Baum braucht Dünger. Und jetzt können wir nachfragen, könnte ich mal in die Runde fragen und so herausfinden, wer sind die, die in Bio oder im Studium gut aufgepasst haben, was sind so die Spurenelemente oder die Sachen, die ein Baum braucht. Ich habe es mal ganz leicht gemacht, hier sind sie auf der Folie. Jeder Baum braucht Dünger. Und übertragenen Sinn braucht auch dein Lebensbaum Dünger. Er braucht die richtigen Nährstoffe. Da muss das Richtige unten reinkommen in die Wurzeln, damit er wirklich wachsen kann, damit die Früchte gebildet werden können, damit die Äste, damit die Zweige stark bleiben und damit, wenn die Sonne scheint und wenn Blätter wieder da sind, Photosynthese funktionieren kann, damit sich Blätter entfalten kann, braucht es den richtigen Dünger. Übertragen auf deinen Lebensbaum. Du brauchst den richtigen Intake, du brauchst die richtige Nahrung, damit du blühen kannst und damit du eventuell Mangelerscheinungen wieder ausgleichen kannst. Vielleicht kennst du das aus dem heimischen Garten. Du guckst dir ein Blatt an und sagst, irgendwas stimmt mit dem Ding nicht. Und dann erkundigst du dich und versuchst herauszufinden, ja, welche Art von Dünger braucht mein Gewächs? Und dann fängst du an, so eine Düngerkur zu machen über längeren Zeitraum und so weiter, damit der Baum oder die Pflanze das bekommt, was gebraucht wird. Und so ist es auch in unserem Leben. Wie können wir das bekommen, was wir brauchen für unseren Lebensbaum? Das Lied You Say, erste Brücke, das Lied You Say drückt ganz viele Wahrheiten aus, die Dünger sind für deinen Lebensbaum. gute Zutaten. Und so haben wir unsere Reihe genannt, verwurzelt und beflügelt, wie das Jasmin schon angekündigt hat, unsere neue Gottesdienstreihe. Und heute tauchen wir sozusagen in den ersten Teil davon ein. Ich mache den Auftakt mit dem Titel Gott liebt mich. Und mein Wunsch ist es, dass ihr diese Wahrheit wie Dünger aufnehmen könnt in euer Leben. Dass es nicht eine Kopfwahrheit bleibt, um jetzt mal wieder auf den menschlichen Körper zu kommen. Einfach eine Wahrheit ist, ein Satz ist, der über eurem Leben steht, an dem ihr euch festklammert, sondern dass dieser Satz noch ein Stück tiefer rutscht. Dass es so eine Herzensangelegenheit wird. Dass der Satz ins Herz rutscht. Gott liebt mich. Und ich möchte versuchen, das anhand eines Bibeltextes zu entfalten aus dem Neuen Testament. Und vielleicht ist der Bibeltext etwas, wo manche sagen, was hat das mit dem zu tun? Wie verstehe ich den? Und da gibt es tatsächlich einige Antworten darauf. In dem Text geht es um verschiedene Personengruppen. Es geht um einen Gutsherrn auf der einen Seite und dann geht es um seine Mitarbeiter auf der anderen Seite. In der Bibel heißt es Tagelöhner. Ich schiebe das nur voran, damit ihr schon den Text mit den entsprechenden Fragen und dem Blick, den wir heute darauf werfen wollen, lesen könnt. Und wir wollen uns heute gar nicht so sehr damit beschäftigen, was sagt Jesus in diesem Text über das Reich Gottes, so wie er ihn einleitet, sondern den Blick darauf werfen, was lernen wir über diesen Gutsherrn in dem Gleichnis? Was lernen wir über Gott? Was lernen wir über sein Herz, über seine Motive und über seine Anliegen? Also, Bibeltext ab, wir wollen ihn lesen, aus Matthäus 20, Vers 1 bis 16. Könnt ihr euch den markieren in eurer App oder Bibel, damit ihr den wiederfindet. Und dort heißt es, denn mit dem Reich Gottes in dem Himmel, der Himmel regiert, ist es wie mit einem Gutsherrn, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar und schickte sie in seinen Weinberg. Als er mitten am Vormittag noch einmal auf den Marktplatz ging, sah er dort noch andere arbeitslos herumstehen. Ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Genauso machte er es um die Mittagszeit und am Nachmittag. Als er am späten Nachmittag das letzte Mal hinausging, fand er immer noch einige herumstehen. Warum tut ihr den ganzen Tag nichts? Fragte er sie. Weil es niemand eingestellt hat, gaben sie zur Antwort. Ihr könnt auch noch in meinem Weinberg arbeiten, sagte der Gutsherr. Am Abend sagte er dann zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahle ihnen den Lohn aus. Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst am späten Nachmittag angefangen hatten, bekamen je einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr erhalten. Aber auch sie bekamen je einen Denar. Da murrten sie und beschwerten sich beim Gutsherrn. Die da sind zuletzt gekommen und haben nur eine Stunde gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag über geschuftet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsherr zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit meinem Geld nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein werden. In diesem Bibeltext finden wir, wie gesagt, diese zwei Personengruppen. Wir haben den Gutsherrn auf der einen Seite, der einen Weinberg hat und in dem gearbeitet werden soll. Und dann gibt es die Tagelöhner auf der anderen Seite. Und das ist ein sozialer Unterschied, den wir uns in unserer Gesellschaft hier kaum vorstellen können. Die Tagelöhner sind diejenigen gewesen, die tatsächlich von der Hand in den Mund gelebt haben. Und das gibt es auf unserer Welt heute noch, nur nicht so richtig in unserer Welt, in der wir leben. Tagelöhner sind diejenigen, die keinen festen Arbeitsplatz haben. Tagelöhner sind die, die morgens aus ihrem eigenen Haus gehen, sich sozusagen an den Marktplatz stellen oder an so eine Haltestelle, wo heute ein LKW kommt, hinstellen und hoffen, dass es Arbeit für sie geben wird. Dass es einen gibt, der sagt, an diesem Tag brauche ich Mitarbeiter. Ich habe das in Kenia selbst kennengelernt, wenn große neue Wohngebiete gebaut worden sind. Dann fuhren morgens die LKWs mit den Mitarbeitern, die oben auf der Ladefläche saßen und dann noch schnell zugesprungen sind, wenn ja entsprechende Haltestelle passiert hat. Das sind Tagelöhner. Da habe ich das erste Mal kapiert, was Tagelöhner sind. Und am Nachmittag, wenn die Arbeit vorbei ist, gibt es einen Verwalter, der ihnen den Lohn für den Tag gibt. Wenn die keinen Lohn an dem Tag haben, haben die an dem Tag nichts zu essen. Und die gehen nach der Arbeit nach Hause, bringen ihren Lohn mit und kaufen ein, damit die Familie abends was zu essen hat. Sie bekommen vielleicht tagsüber was auf der Baustelle, wenn es ein netter Arbeitgeber ist, das weiß man oftmals nicht. Aber wenn es keinen Lohn gibt an dem Tag, gibt es nichts zu essen. Und da hat man den Gutbesitzer, den Gutsherrn auf der anderen Seite. Er ist derjenige, der sozusagen das Geld hat. Er hat die Produktionsmittel und er hat die entsprechenden Aufträge, um für, ich sag mal, ein Auskommen zu sorgen. Er hat seinen Weinberg in diesem Gleichnis hier und in dem muss gearbeitet werden. Und wir wollen heute versuchen, wie ich schon angekündigt habe, einen Blick in das Herz dieses Gutsherrn, wie er hier in Matthäus 20 beschrieben ist, werfen. Sehr auffällig, und das ist so der Schlüssel, um dieses Gleichnis, was Jesus erzählt hat, zu verstehen, ist die unterschiedliche Arbeitszeit dieser Tagelöhne. Sie haben ja zu unterschiedlichen Zeiten begonnen. Und ich habe das mal versucht, ich bin so ein grafischer Mensch, habe das mal versucht darzustellen. In einem Arbeitszeitdiagramm. Es gibt 4 verschiedene Teams, 5 Teams, das Team 6, das Team 9, das Team 12, das Team 15 und das Team 17. Und das spricht dafür, zu welchem Zeitpunkt sie anfangen zu arbeiten. Und dann sieht man mal, wie unterschiedlich lang die Leute beschäftigt sind. Die einen fangen morgens um 6 Uhr an und arbeiten bis 18 Uhr. Das ist so diese übliche Arbeitszeit gewesen. Also der Tagesanfang war damals zu dieser Zeit 6 Uhr. Dort hat man angefangen zu arbeiten. Und dann heißt es ja, dass zum Vormittag er nochmal rausgegangen ist, um noch mehr Mitarbeiter anzuheuern. Und dann geht der Gutsherr nochmal dahin, holt das nächste Team rein und dann nochmal um 15 Uhr und dann schließlich eine Stunde bevor, ich weiß nicht, ob da die Sonne dann untergeht oder was passiert, zumindest eine Stunde vor Dienstschluss, eine Stunde bevor die Schotten dicht gemacht werden, geht er nochmal raus und holt noch mehr Mitarbeiter. Und jetzt verbunden mit der Frage, ja, warum macht er das denn eigentlich? Was ist sein Anliegen? Hat er so viel zu tun, dass er die Ernte nicht reinkriegt? Ist ein schlechtes Wetter im Anmarsch? Oder warum tut er das so? Es ist im Text kein Hinweis darauf, aber es sind so ein paar versteckte Punkte, die etwas über ihn selbst aussagen und uns damit helfen, sein Handeln zu verstehen. Aus meiner Sicht, das, was er macht, ist betriebswirtschaftlicher Nonsens. Vor allen Dingen, er lädt die Leute ein, sie arbeiten eine Stunde und kriegen Lohn für den ganzen Tag. Wo soll das denn hinführen? Am nächsten Morgen steht keiner mehr um 6 auf. Da stehen sie alle um 12 da, 12 Uhr, 15 Uhr oder 17 Uhr, weil sie ja wissen, okay, da gibt es einen, der ist so großzügig und zahlt uns für eine Stunde den ganzen Tageslohn. Wo soll das hinführen? Das kann man doch nicht machen. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist es kaufmännisch nicht vertretbar, das zu tun. Weil das, was ich bezahle als Arbeitgeber, ist ja viel mehr als die Leistung, die ich dafür bekomme. Ich meine, diejenigen, die 12 Stunden lang im Weinberg gearbeitet haben, die den zurechtgeschnitten haben, die das Zeug dann rausgetragen haben, was abgeschnitten wurde, vielleicht haben sie auch geerntet oder was auch immer, kann man das noch besser quantifizieren. Das steht doch in keinem Verhältnis zu einer Stunde. 12 Stunden und eine Stunde. Und könnt ihr das nachempfinden, als es dann diese Lohnzahlung gab und die 12 Stunden gerackert haben, die haben dann gesehen, ey, da kriegt ein Denar, das ist ja Hammer, das ist ja richtig gut, dass dann bei ihnen so die Begehrlichkeit wächst und die Vorfreude darauf so in Wallung kommt. Wir bekommen mehr, was für ein Tag heute. Und dann so diese Abfuhr bekommen, ein Denar, ein Denar, ein Denar, ein Denar, ein Denar. Ey, wie würdest du dich fühlen, wenn du das miterlebst? Vom Herz her erstmal. Es gibt so Menschen, die sind so impulsiv, da ist das Herz von dran. Und die würden wahrscheinlich sagen, nee, geht ja überhaupt nicht. Und dann gibt es vielleicht die im zweiten Moment nachdenken und die sagen, Mist, hätten wir nur anders verhandelt heute Morgen. Vielleicht wären wir besser weggekommen. Und die sich daran erinnern, ja, eigentlich ist das nicht unfair, was der macht. Es fühlt sich unfair an. Aber wir haben es ja verhandelt. Das ist ja mein Handschlag gewesen, der auf einen Denar eingewilligt hat. Und den zahlt er mir. Das heißt, er tut mir kein Unrecht, so wie es heißt. Und jetzt versuche ich, euch mal eine Frage mitzugeben, die ihr gerne in ein paar Minuten an den Tischen diskutieren könnt. Nämlich, was erfahren wir über den Charakter des Gutsherrn? Und dann nach einer Etage tiefer, was könnten seine Motive sein? Auch mit dem Hintergedanken, in dem Gleichnis stellt Jesus Gott als den Weingärtner, als den Gutsherrn dar. Und dann verbunden mit der Frage, welche Rückschlüsse auf Gott, auf seine Motive und seine Herzenshaltung können wir denn ziehen oder sind denn denkbar? Also, ihr habt ein paar Minuten Zeit, einfach so ins Gespräch zu kommen und dann geht es von hier vorne weiter. So, ich sehe, ihr seid gut miteinander im Gespräch und es reizt mich jetzt förmlich, so mit dem Mikro mal durch die Reihen zu gehen und mal zu hören, welche Rückschlüsse habt ihr denn, das machen wir gleich mal. Ich habe dafür eigentlich keine Zeit eingeplant, aber mich reizt es einfach zu hören von euch. Also ihr könnt mal ein kurzes Handzeichen geben, ich halte euch nicht das Mikro hin, so nach dem Motto, sag was. Aber wenn ihr was beitragen wollt, welche Rückschlüsse können wir denn ziehen oder könnte man denn denken auf Gott, dann gebt mal so ein kleines Handzeichen, so nach dem Motto, wir hatten eine interessante Diskussion am Tisch und das könnte ein Hinweis sein. Andrea, bei euch.
Zu den Motiven würde ich sagen, dass er diesen Menschen, die den ganzen Tag da rumstanden, noch einen Sinn geben wollte, dass sie sich nicht nutzlos fühlen.
Mhm. Was schon 11 Stunden lang der Fall war, ne? Ja.
Für Gott arbeiten lohnt sich immer, ob morgens, mittags oder abends.
Okay, egal wie viele Stunden. Sehr gut. Ja, dann komme ich mal hier rüber zu dir, Ronny.
Ich finde, das ist typisch menschlicher Gedanke, immer vergleichen einander. Mhm. Und das ist typisch göttlicher Gedanke, alle segnen und alle etwas bekommen und nicht hungrig bleiben. Aber als Menschen immer gucken wir, was anderen haben. Und das ist immer problematisch auch so, denke ich.
Dankeschön, jawohl.
Wir haben uns dann auch noch gefragt, was das denn für uns dann bedeutet. Und da haben wir einfach auch gedacht, okay, einmal dieses sich darüber freuen und dafür dankbar sein, was wir selber haben, aber dann auch darüber freuen, was andere bekommen und was andere Gutes bekommen haben, erfahren. Ja.
Ja, super. Ihr seid schon einen Schritt weiter gegangen. Und hier noch von eurem Tisch, bevor ich wieder nach vorne gehe.
Nur noch mal ergänzend dazu, was die anderen schon gesagt haben, für Gott geht es nicht um Leistung.
Aha. Jawohl, wichtiger Punkt. So, und das ist natürlich die Kernfrage, in die wir jetzt schon gemündet sind, nämlich was bedeutet das mit, was hat das für uns zu sagen? Was ist dieses You Say, zweite Brücke, für uns aus diesem Bibeltext? Und es scheint tatsächlich so zu sein, die erste Beobachtung für mich ist, es heißt 3 oder 4 Mal, dass der Gutsherr losgegangen ist. Ich meine, der Arbeitsmarkt lag nicht bei ihm vor der Haustür, sondern er ist erstmal losgegangen, er ist in Bewegung gekommen und hat die Leute gesucht. Das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, Mensch, das sagt echt was über Gott aus. Gott bleibt da nicht, wenn wir jetzt mal bei dem Bild bleiben, einfach so sitzt und sagt, ja, wenn ihr was wollt, dann kommt doch zu mir. Sondern er ist derjenige, der sich auf den Weg gemacht hat. Und das ist genau dieselbe Sprache, die das Evangelium spricht, in dem Jesus auf die Welt gekommen ist. Gott sagt nicht so, ja, wenn ihr was wollt, dann, ich bin da, ne? Schon immer gewesen. Ihr könnt zu mir kommen, ihr könnt beten und so weiter. Aber er macht sich auf den Weg, er geht ihnen entgegen. So wie er gesucht hat, wer sitzt denn jetzt noch da? Wer braucht denn in Anführungsstrichen noch Arbeit? Wer braucht denn noch Einkommen? Und genauso, was hier angesprochen wurde, es ging ihm nicht um die Leistung, um die Arbeitsleistung. Sondern es scheint sogar so zu sein, dass sein allererstes Anliegen war, zu versorgen. Nämlich, dass am Ende des Tages ein großer Anteil, eine große Zahl an Familien ein Essen auf dem Tisch hat und nicht, dass alle etwas geleistet haben. Auf uns bezogen können wir vielleicht sogar so dreist sein und sagen, Jesus sorgt sich darum, dass es dir gut geht. Du bist Gott wichtig. Gott liebt mich. Er liebt dich wirklich. Ihm liegt was an dir. Und er geht nicht davon aus, ja, erst wenn du diese 11 Stunden abgerissen hast oder 12 Stunden abgerissen hast, ja, dann kommt am Ende so ein Segensquäntchen dabei raus. Nein, Gott liebt dich wirklich. Und diese Liebe Gottes, die musst du dir nicht verdienen durch 12 Stunden. Diese eine Stunde, die war genauso viel wert wie die 12 Stunden. Gott ging es gar nicht um die Leistung, was die hier gebracht haben, sondern Gott geht es darum, wer du bist, dass du am Ende des Tages etwas hast. Wir können jetzt in die Bibel reinschauen, denn die ganze Bibel atmet dieses Gott liebt mich wirklich. Das fängt ganz am Anfang mit der Schöpfung an und spannt den großen Bogen bis zum Ende der Bibel. Und ich möchte einen Fakt rausgreifen. Als Gott uns geschaffen hat, hat er uns nicht als solche Robots geschaffen, die einfach nur programmiert sind, damit sie funktionieren und damit, wenn der richtige Code eingegeben wird, die richtige Antwort rausgespuckt wird. Gott ist ein riesengroßes Risiko eingegangen, indem er jeden von uns mit einem freien Willen geschaffen hat. Das kennen Eltern bei ihren Kindern, das kennen Kinder mit ihren Eltern und das kennt jeder, der mit Mitarbeitern zu tun hat. Gott hat Menschen mit einem freien Willen geschaffen. Und manchmal stellt man sich so die Frage, ist das so gut gewesen? Und ehrlich gesagt, wenn Gott Gott ist, dann ist es das Beste, was er machen kann. Denn wenn er uns nicht mit einem freien Willen geschaffen hat oder hätte, dann wären wir alles nur kleine Roboter, kleine Sklaven, die einfach nur nach Schema F auf ihn antworten. Und Gott kann uns beliebig programmieren, ihr liebt mich alle und dann lieben wir alle Gott. Und genau das wollte Gott nicht. Er will dich nicht programmieren, sondern er will dich erobern. Er will deine Liebe als Person, er ist an dir als Person, als Persönlichkeit interessiert. Das will er. Und darum geht es bei Nachfolge. Dort fängt Nachfolge an, in dieser Liebe. Nicht die Liebe, die du produzierst, sondern dass Gott dich liebt. Das ist sozusagen der erste Schritt. Und das ist auch bei vielen Menschen der Anfang ihres Lebens mit Jesus, dass sie sagen, hey, Jesus liebt mich so sehr. Ich möchte ihn auch lieben. Ich möchte mein Leben ihm geben, weil ich merke, dass er mich so sehr liebt. Gott liebt mich wirklich. Und das hat etwas zu tun mit unserem Lebensbaum. Und dazu habe ich eine Folie, die das symbolisch darstellt. Das, was oben bei den Ästen ist und das, was unter der Oberfläche ist. Es gibt in unserem Leben so diese sichtbaren Bereiche und die unsichtbaren Bereiche. Die sichtbaren Bereiche, das ist das, was andere wahrnehmen. Was sie sehen, deine Beziehung zu Gott, nämlich deine Nächstenliebe, deine Hingabe, wie du im Gottesdienst auftrittst, ob du da bist, ob du zur Live-Group gehst. Das sind sozusagen die Früchte, deine Charakterzüge, das, was so sichtbar ist. Und dann gibt es die Sachen, die nicht sichtbar sind, was sich unter der Oberfläche abspielt in deiner Beziehung zu Gott. Deine Herzenshaltung, die Motive, deine Grundüberzeugungen, Lebenswahrheiten und Lebenslügen, die Leitsätze eben für dein Leben, deine Stille, dein Gebet. Und an der Stelle setzt diese Wurzelnahrung oder man kann auch sagen einfach Dünger an. Und an der Stelle setzt die Wahrheit Gottes über dein Leben an. Die Wahrheit Gottes nimmst du in diesem unsichtbaren Bereich auf. Die Wahrheit Gottes, dass Gott dich liebt, dass er dich wirklich liebt, die nimmst du genau darüber auf. Die kommen nicht einfach so gerieselt so nach dem Motto, tschack, raus, sondern die muss verdaut werden. Das ist wie so ein Spurenelement, so ein wichtiges, was erst noch durch verschiedene Prozesse durchgehen muss und was dann wieder andere chemische Prozesse anstößt, wo etwas verändert wird, wo vielleicht was katalysiert wird in deinem Leben. Gott liebt dich wirklich. Und aus diesem Grund können wir Gott gegenübertreten und wir müssen keine Angst haben vor Ablehnung. Gottes Liebe überwindet Ablehnung. Und manchmal ist es schwierig oder haben wir Schwierigkeiten, uns selbst anzunehmen, weil wir uns ja so kennen, wie wir sind. Mit allen, wo wir sagen, yeah, und mit dem noch mehr vielleicht, wo wir sagen, naja. Und für Gott spielt es aber keine Rolle. Er sagt nicht einfach, es ist alles nicht so schlimm, sondern sein Herz ist so groß, seine Kraft ist so groß, seine Fähigkeiten sind so zahlreich, dass er das einfach aushält. Gott kann mit dir, auch wenn du manchmal selbst mit dir nicht kannst, Gott kann mit dir. Er liebt dich wirklich und er glaubt an dich, auch wenn du das selbst manchmal aus den Augen verlierst. Er glaubt an dich und deshalb spricht er dir so viele Wahrheiten zu. You say, Gott sagt. Brücke Nummer 3. Du musst ihm übrigens seine Glaubwürdigkeit nicht erst beweisen. Du kommst nicht zu ihm wie zu einem Weltenherrscher, der erstmal seinen Fall darlegen muss und der hofft, dass er nicht rausfliegt aus dem Office, was er da bekommt. Sondern du kannst zu Gott kommen und du weißt, ich werde bei ihm angenommen. Und sein Herz, Gottes Herz ist dir zugewandt. Gott wird sein Herz nicht von dir abwenden. Sein Herz schlägt sogar für dich. Und er will, dass du das spürst. Und manchmal müssen wir das über andere Sinnesorgane wahrnehmen als über unseren Kopf, wo wir manchmal denken, das ist auch noch so ein siebter Sinn oder achter Sinn, den wir haben. Manchmal müssen wir Gottes Liebe über unser Herz und über unsere Sinne zu uns kommen lassen. Mir hilft dazu zum Beispiel Musik durch das Hören. Mir hilft dabei auch mal ein gutes Essen, wo ich über meine Sinne merke, hey, Gott ist so gut, das schmeckt so lecker, Gott muss einfach gut sein. Ich sehe das in der Natur, wenn ich die Sonne auf mich wirken lasse und merke, boah, das geht so tief, diese Strahlen. Sogar durch meine Hose hindurch macht die Sonne mich warm, wenn ich laufe. Das ist krass, das ist richtig gut. Ich sehe das in der Natur einfach an der Reichhaltigkeit, an der Kreativität. Also eigentlich müsste man gar nicht so viele Farben schaffen, wie Gott geschaffen hat. Oder so viele komische Tiere oder Pflanzen. Manche finde ich echt als, die müssten nicht in meinem Garten sein. Da gibt es so Sachen, wo ich sage, ja, die fliegen auch mal raus. Gott hat sie trotzdem geschaffen, weil er gesagt hat, die gehören dazu. Und so ist es übrigens auch bei Menschen. Menschen, wo ich manchmal denke, sagt Gott, die gehören dazu. Das sind meine Menschen, die liebe ich. Und auch wenn sie sich nicht so fühlen, wenn sie sich vielleicht ausgegrenzt fühlen, vielleicht haben sie auch allen Grund dazu, sich so zu fühlen. Aber Gott sagt, das sind meine Menschen. Wir müssen seine Liebe nicht beweisen. Manchmal müssen wir echt solche Lügen über uns selbst aus dem Kopf bekommen, aus dem Herz bekommen und manchmal sogar aus dem Körper bekommen. Wisst ihr, dass unser Körper ein Gedächtnis hat, dass sich vieles merkt, wie du selbst über dich denkst, wie andere über dich denken, da wird ganz viel abgespeichert in deinen Muskeln, in deinen Bewegungsmustern, wie aufrecht du gehst, ob du geduckt gehst. Ganz vieles wird da abgespeichert. Und das geht nicht mit einem Wisch, dass man sagt, okay, Gott formatiert die Festplatte und dann ist alles wie neu, Halleluja, und zack, die Welt kann ich einreißen oder auch nicht. Gott macht das auf eine andere Art und Weise. Er gibt dir wie bei einem Baum, gibt er dir die richtigen Substanzen, die du brauchst. Und dann kann ein Baum gesund werden. Gott ist nicht derjenige, der erst den Wald rodet und dann den neu anpflanzt. Gott ist jemand, der die richtigen Nährstoffe gibt, der die Standortbedingungen optimiert, damit du blühen und gedeihen kannst, damit du größer werden kannst, reifer werden kannst und dass deine Beziehung zu ihm wirklich Frucht bringen kann. Und diese Gottesdienstreihe, in der wir jetzt sind, verwurzelt und beflügelt, da wollen wir echt diesen Fokus darauf lenken. Wie kann ich durch und mit Gott reifer werden? Wie kann dieses Meer, was Gott in unser Leben reinbringt, wie kann das wirklich ankommen? Und das braucht echt manchmal Zeit. Und deswegen haben wir uns als Vorbereitungsteam im Gottesdienst, in der Gottesdienst-AG, ganz bewusst überlegt, hey, wie kann denn das wohl dosiert, kreativ und über einen längeren Zeitraum an unser Herz ankommen. Und wir wollen uns deshalb ganz bewusst diese Zeit, diese 7 Wochen bis Ostern nehmen, um dieses Meer, was Gott bietet, in unser Herz so nach und nach rein zu tanken. Nicht ganz kurz, zack, ihr habt den Bibelvers, bitte alle auswendig lernen, sondern 7 Wochen mit Gottes Liebe. Und wir wollen in dieser Zeit ganz bewusst Gottes Liebe an unser Leben heranlassen. Und merken, wie wir bei ihm zur Ruhe kommen können. Wie er vielleicht Lügen, die über unserem Leben wir unbewusst übernommen haben, wie er sie so langsam aufweicht, die Kruste entfernt und sie wegnimmt. Und in diesen 7 Wochen gibt es 7 kleine Inspirationen, die man in seinem Alltag umsetzen kann. Ist ein Angebot, ne? Das ist keine Kampagne, du musst und wehe, wenn du nicht. Und wenn du nicht, dann segnet Gott nicht. Es ist ein Angebot. Es ist eine Hilfe, wo man sagen kann, da möchte ich gerne weiterkommen. In dieser Woche, in der ersten Woche, was der Auftakt ist, geht es darum, dass man es versucht, in seinem Alltag einen Moment lang diese Stille mit Gott zu genießen. Wann du, wie du das machst, völlig egal, das kannst du dir selber aussuchen und kannst du dir selber gestalten. Es wird per WhatsApp in unserem Mavuno-Chat wird es jeweils diese Inspiration noch geben. Die wird geschickt, ich glaube am Sonntagabend, so war das glaube ich. Sonntagabend wird die rausgeschickt, sodass du deine Woche entsprechend planen kannst. Und in dieser kommenden Woche geht es darum, dass du in deinem Alltag diesen einen Moment der Stille mit Gott verbringst. Vielleicht stellst du dir eine Erinnerung, vielleicht bist du Morgenmensch, Abendmensch und so weiter. Und das kostet vielleicht 5 Minuten Zeit. Und bei mir ist es so, ich kann die Zeit relativ zügig von anderen Sachen abziehen. Von Sachen, wo ich sage, ja, wenn das alles meine Wurzelnahrung ist, dann brauche ich mich nicht wundern, was da oben rauskommt, so ungefähr. Ne? Gibt da so Sachen, die jeder von uns irgendwie in seinem Zeitplan drin hat, wo man sagt, okay, auf das kann ich verzichten, damit dieses Mehr, damit die wirklichen Spurenelemente Gottes in meinem Leben ankommen. Also, der Text dazu, der kommt per WhatsApp. Ich kann ihn aber für die, die nicht bei WhatsApp sind, den lese ich mal vor. Der Takeout ist ganz einfach. Einen Moment der Stille, 5 Minuten im Alltag. Ob du das jeden Tag machst, ist dir überlassen. Ob du sagst, hey, ich nehme mir 5 Tage, ist dir überlassen. Ob du sagst, ich fange mit einem Tag an, dir überlassen. Vielleicht stellst du dir eine Erinnerung einmal am Tag. Setze dich kurz hin. Zum Beispiel für 5 Minuten. Entspanne dich, atme tief ein und aus, schließe deine Augen. Stelle dich auf die Zeit mit Gott ein, zum Beispiel, Gott, bei dir werde ich still. Und lass diese Stille auf dich wirken und alle ablenkenden Gedanken verklingen. Halte diese Stille aus. Und vielleicht erinnerst du dich in dieser Stille an dieses You Say, die Wahrheiten, die Gott über dein Leben ausspricht. Und eine dieser Wahrheiten kann sein, Gott liebt mich. Wirklich. Amen.